Wenn man auf einer Veranstaltung spricht, die Tage der Utopie heißt, dann bedeutet das, finde ich, auch immer, dass man sich damit auseinandersetzen, dass ich mich vorher damit auseinandersetzen musste, natürlich auch, was soll das jetzt bedeuten mit der Utopie? Vor allen Dingen habe ich mich ja erstmal beleidigt gefühlt. Ich fühle mich ab und zu beleidigt, Herr Göggel weiß das. Also ich war beleidigt, dass erstmal so spontan, da wird meine Arbeit als utopisch bezeichnet. Und utopisch ist doch das Unmögliche per Definition. Aber das war ja gar nicht gemeint. Was für den einen utopisch ist, ist für den anderen ja gelebte Realität. Ich zeige Ihnen das mal kurz an einem Beispiel. Ich demonstriere Ihnen ein physikalisches Phänomen. Die meisten von uns sind keine Experten in Physik. Ich zeige es Ihnen trotzdem. Sie alle kennen es und Sie kennen auch den Namen. Ich zeige es Ihnen kurz. Ich halte diesen Stift hier hoch. Ganz normaler Stift. Ist kein Trick dran. Der ist auch nicht an einem Band. Deswegen passiert gleich was mit ihm. Ja, also ich zeige es jetzt. Ich lasse den Stift nämlich los und es passiert was. Und Sie denken sich mal kurz, wie das heißt, was passiert. Also ich lasse den Stift los und es passiert was. Ups, es funktioniert immer. Ja. So, das ist jetzt natürlich utopisch gewesen irgendwann. Da gab es diese Idee, wer hat die Idee gehabt zu diesem Phänomen? Wer hat die Schwerkraft erfunden? Natürlich nicht erfunden, ich war nur gefunden, beschrieben. Isaac Newton. Wann war das ungefähr? Wer hat's, kann es einordnen? Isaac Newton, Schwerkrafttheorie. Ja, so 17. bis 18. Jahrhundert sage ich auch immer, weil ich habe nämlich keine Ahnung und ich gucke auch immer nicht nach, ich vergesse das immer. Aber so, es ist schon ein bisschen länger her, so 200, 250 Jahre rund. Jetzt vor Isaac Newton war diese Idee ja utopisch. Ne? Die gab es ja noch nicht. Beziehungsweise es gab sie, aber sie hat sich nicht durchgesetzt. Erst mit Isaac Newton hat sich die Idee von der Schwerkraft, von der Erdanziehung, das ist ein bisschen undifferenziert, aber ich nenne das jetzt mal so, hat sich erst mit Isaac Newton durchgesetzt. Vorher gab es aber andere Theorien über das Phänomen. Da habe ich mal gegoogelt danach, was gab es denn vor Isaac Newton jetzt für Theorien zu dem Phänomen? Vielleicht kennt der eine oder andere davon Ihnen was. Die interessanteste oder die schönste Theorie, die ich dazu gefunden habe, war, Aristoteles hat gesagt, ja, der Stift, der fällt, also den Stift, irgendein Stift, also die Dinge, die fallen, weil alles kommt von der Erde her und hat den natürlichen Drang, zur Erde zurückzukehren. Das ist die aristotelesische Falltheorie. Und die ist äußerst wirksam. Die funktioniert auch. Also der Stift fällt, das ist gar kein Problem, ja, und es erklärt es auch ganz gut. Trotzdem ist die newtonianische Schwerkrafttheorie der Theorie von Aristoteles überlegen. Und das ist natürlich ein Affront gewesen für viele Physiker zu Zeiten von Newton, da zu behaupten, es gäbe da sowas wie Schwerkraft. Und wie die funktioniert. Aber wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, wie könnte man jetzt nur beweisen, dass der Stift gar nicht den natürlichen Drang verspürt, zur Erde zurückzukehren. Wie könnten wir das beweisen? Da gibt es verschiedene Experimente, die wir durchführen könnten. Wir könnten zum Beispiel den Stift ins Weltall schießen. Ja? Da kommt er nicht mehr zurück. Also außerhalb der Umlaufbahn der Erde und so, also schon in der Umlaufbahn kommt er nicht mehr zurück. Ja? Man kann also Newtons Theorie durchaus belegen. Man kann auch zeigen, Newton ist Aristoteles an der Stelle überlegen. Aber um den Beweis anzutreten, muss ich die Theorie erstmal haben. Also so funktioniert ein Stück weit auch Utopie. Ich kann erst das Utopische in die Welt bringen, wenn ich es denken kann. Und dazu möchte ich jetzt ein kleines wissenschaftliches Experiment mit Ihnen wagen. Denn die Welt der physikalischen Theorien, die ist noch relativ einfach. Da kommt ein Newton, der überzeugt alle anderen. Also stellen wir uns das ja vor jedenfalls. Es gab natürlich ein bisschen Reibereien, Raufereien. Und das musste alles in Magazinen veröffentlicht und auf Konferenzen diskutiert werden, glaube ich. Ne? Aber irgendwann ersetzt die neue, überlegene physikalische oder naturwissenschaftliche Theorie die ältere und die ältere wird vergessen. Das ist so in der Welt der Physik, der Naturwissenschaften. In den sozialen, den Humanwissenschaften ist das gar nicht unbedingt so. Und ich zeige Ihnen ein Beispiel dafür. Das ist einer meiner Helden. Er ist ein Utopist. Reinsten Kalibers, lebt aber nicht mehr. Douglas MacGregor. Ja? Und Douglas MacGregor hatte jetzt hat eine Theorie erdacht, eine Idee gehabt. Schon vor über 50 Jahren hat er 1961 veröffentlicht in seinem Buch The Human Side of the Enterprise. Ja? Und er stellte die Idee vor, dass wir zwei Bilder von der Natur des Menschen in unseren Herzen tragen. Wer von Ihnen weiß, wie das heißt, diese Theorie? X und Y. X und Y, genau. Also Douglas MacGregor, er war der Erste, er hatte diese Idee zu sagen, es gibt zwei Theorien über die Natur des Menschen, wir tragen die in unseren Herzen. Man könnte sagen, das was, also wenn Freud der Begründer der Psychoanalyse war, oder einer der Begründer, so ist Douglas MacGregor einer der Begründer der Motivationsforschung, der Motivationstheorie gewesen. Ja? Und seine Quintessenz daraus, die große Idee von Douglas MacGregor war, diese zwei Theorien über die Natur des Menschen unser Bild von anderen Menschen, das tragen wir in unseren Herzen, wir kennen diese Bilder von den Naturmenschen. Ich bitte Sie jetzt schon mal, wir werden gleich forschen daran, ganz kurz ein kleines Forschungsexperiment machen. Sie haben so Zettel, einen gelben und einen orangenen Zettel. Nehmen Sie die mal zur Hand und nehmen Sie sich auch einen Stift oder, wenn Sie keinen haben, gucken Sie zum Sitznachbarn, ob der einen hat. Einige haben hier so Stifte. Ja? Sie müssen auch nicht viel schreiben, ich sag schon, Sie müssen auf den einen Zettel nur einen Buchstaben schreiben und auf den anderen eine Zahl. Ganz wenig. Ganz wenig. Es ist auch ganz leicht. Und es gibt keine Toten und Verletzten. Ich erkläre Ihnen mal, wie es geht. Sie haben noch ein bisschen Zeit. MacGregor sagt jetzt, also 1961, lange her, trotzdem hat das viel mit Utopie zu tun. Er sagt, naja, erstmal die Theorie X, was sagt die denn über den Menschen? Das ist eine Theorie X, die Theorie X, die kennen wir alle, Sie werden das gleich sehen. Die sagt, der Mensch möchte nicht so gerne arbeiten, versucht die Arbeit zu vermeiden, damit wir den Menschen also in die Arbeit kriegen. Wir reden ja hier über Arbeit und das Ende von Management. Das Ende von Arbeitsorganisationen und Unternehmensführung, wie wir sie kennen. Und MacGregor sagt dazu eben, na gut, also erstmal Theorie X hat was mit dem Menschen zu tun. Ne? Der Mensch will nicht so gerne arbeiten, der versucht sich der Arbeit zu entziehen, also muss Führung, wenn man den Führungsbegriff wählt, ist dann noch eine andere Frage, aber Führung ist dafür verantwortlich, Unternehmenssteuerung ist verantwortlich dafür, den Menschen da in die Arbeit rein zu verführen oder rein zu zwingen. Menschen müssen angereizt werden, damit sie sich ein bisschen anstrengen. Ja? Wie macht man das? Am besten mit Geld oder der Angst vor dem Jobverlust. Also Incentivierung und Anreize sind ein Mechanismus und Angst. Wir nennen das heute auch extrinsische Motivation. Ja? Verantwortung übrigens übernehmen die Menschen nicht so gerne, diese X-Menschen. Und Orientierung, da muss man schon Ziele vorgeben. Da muss man schon ein bisschen sagen, wo die Reise hingehen soll. Sonst ist der Mensch so verwirrt, der Xer. Ja? Und Kreativität, dazu sagt die Theorie X, naja, nur wenige Menschen sind überhaupt zu kreativer Leistung fähig. Ja? Außer wenn es darum geht, Menschen Managementregeln zu umgehen. Dann geht es schon so ein bisschen. Ja? Also da ist so ein bisschen kleiner innerer Widerspruch, aber die Theorie X ist an sich in sich schlüssig. Ja? Menschen wollen nicht so gern arbeiten, versuchen die zu vermeiden, wir müssen sie reinzwingen oder rein verführen. Alles klar? Theorie X. Jetzt kommt die Theorie Y. MacGregor sagt, okay, das ist das eine Bild von der Natur des Menschen, das wir haben, aber es gibt noch ein zweites. Das zweite Bild von der Natur des Menschen sagt, naja, Menschen müssen zwar arbeiten, um sich und ihre Liebsten zu ernähren, aber Menschen haben auch noch ein zweites Interesse. Sie haben das Interesse, sie wollen sich für die Arbeit interessieren und Arbeit macht unter den richtigen Bedingungen sogar Spaß. Menschen sind sogar hier unter den richtigen Bedingungen durch den Wunsch motiviert, sich selbst zu entfalten. Also Menschen sind danach eigentlich zwanghafte Selbstentfalter. Menschen sind deswegen auch in der Lage, sich selbst zu führen und sie übernehmen, wenn die Bedingungen stimmen, auch Verantwortung. Das ist kein Problem für den Y-Menschen. Ja? Und über das kreative Potenzial sagt MacGregor noch, das ist so eine Fußnote quasi, naja, also kreatives Potenzial ist weit verbreitet und selten ausgeschöpft. Sie sehen die Unterschiede der beiden Theorien? Ne, die Theorie X unterstellt, man muss den Menschen extrinsisch motivieren. Die Theorie Y sagt, der Mensch ist intrinsisch motiviert. Die Motivation wohnt ihm inne. Jetzt kommt unser kleines Experiment. Ganz einfach, Sie brauchen keine Angst zu haben, es passiert nichts Schlimmes. Haben Sie die beiden Theorien soweit verstanden? Sind unterschiedlich? Die mischen sich auch nicht. Also man kann nur Xer oder Yer sein. Man kann nicht, ja, das hat hier nichts mit Verhalten zu tun. Das kann sich mal ändern an einem schönen Tag, an einem schlechten Tag. Nee, darum, wir reden nicht über Verhalten. Wir reden über Ihre Essenz. Und jetzt nehmen Sie mal den orangenen Zettel zur Hand, bitte. Und gucken Sie mal sich selbst jeweils in Ihr Herz. Und beurteilen Sie mal für sich selber, was sind Sie denn jetzt eigentlich für ein Mensch? Nicht jetzt in diesem Moment, sondern so allgemein, so im Innersten. Was hält Sie im Innersten zusammen, würde Goethe sagen. Ja? Sind Sie ein Xer oder ein Yer? Und nur den Buchstaben bitte schreiben Sie auf den orangenen Zettel. Da darf man jetzt mal kurz auch die Augen zumachen, in sich reingucken, so ins Herz. Klopf, klopf. Was bin ich für einer, X oder Y? Sie müssen sich schon entscheiden. Das ist so das Experiment. Braucht diese Entscheidung. Ja? Haben Sie einen Stift oder einen Stift-Nachbarn gefunden? Also mit Nachbar, mit Stift. Das gebe ich jetzt auch gerne ein bisschen Zeit. Manche Leute sagen, das ist jetzt der beste Teil des Vortrags. Kann man die Nachbarn angucken und so. Ja. Mag ich nicht, die lade ich nicht wieder ein. Okay, also Sie haben es aufgeschrieben. Hat jeder von Ihnen Buchstaben aufgeschrieben? Soweit, so gut? Wenn Sie den aufgeschrieben haben, dann tauschen Sie bitte den orangen Zettel mal mit irgendjemandem aus. Jetzt können Sie sich auch vorstellen, ich bin der Konrad, ich bin die Gisela. Das ist der zweitbeste Teil meines Vortrags. Aber zum Kennenlernen haben Sie noch viel Zeit. Wir gehen weiter, wir machen weiter. Uiuiui. Sie sollen es nicht diskutieren. Sie sollen es nicht diskutieren. Das habe ich ja noch nie erlebt. Hier ist was los. Warum ist denn hier so viel... Sie sollen es nicht diskutieren. Was ist denn das hier? Das ist das Haus. Das war die Musik. Das war die Musik. Die Musik hat sie befreit, dass sie sich das jetzt gleich ausdiskutieren wollen. Ich dachte einfach, das geht so schweigend über die Bühne. Nein, aber nein. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert gerade. Okay, also jetzt nehmen Sie bitte mal... Was war das jetzt eben gerade? Selbstbild. Jetzt fehlt natürlich noch das... Fremdbild. Genau, nehmen Sie mal den gelben Zettel zur Hand. Jetzt steigt die Komplexität durch die Decke. Jetzt denken Sie mal über die Leute nach. Also manche von Ihnen arbeiten ja. Ja. Stellen Sie sich mal die anderen Leute vor, mit denen Sie zusammenarbeiten. Wie viele Leute sind in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Organisation? 15. Also er stellt sich jetzt hier, der Kollege stellt sich die 15 vor. Wer ist in einem großen Laden mit vielen Leuten? Wie viele? 8.000? 1.000. Ist groß. Okay. Also der eine stellt sich 1.000 vor, der andere 15. Wenn Sie nur alleine sind oder nur drei haben, dann stellen Sie sich ruhig die Gesamtheit der Leute vor, die Sie kennen, die arbeiten. Ja, das ist, also denken Sie sich mal diese Grundgesamtheit von arbeitenden Menschen vor, Kollegen in dem Fall, ja, oder Menschen, also Allgemeinmenschen. Stellen Sie sich kurz diese Gesamtheit vor, wie viele Menschen auch immer das sind. Und jetzt fragen Sie sich mal, wie viel Prozent von denen sind in Ihrem Herzen, in Ihrer Essenz, Xer? Nee, das ist nicht lustig. Xer, nur die Xer. Mal so für die Geisteswissenschaftler unter Ihnen, Prozentsatz ist eine Zahl 0, 100 oder was dazwischen. Ja? Nur den Prozentsatz, der Rest wären dann die Y-Menschen, ist auch klar. Aber nur den X-Prozentsatz, jetzt nur den X-Prozentsatz, schreiben Sie bitte auf den gelben Zettel. Nur den X-Prozentsatz, nicht Verhalten, sondern wie ist deren Natur, dieser Menschen. Und nur den X-Prozentsatz bitte auf den gelben Zettel schreiben. Hier wird darüber nachgedacht, haben Sie schon oder... Sie denken noch? Da gibt es, Sie müssen urteilen dazu. Ne? Man kann den Leuten jetzt nicht ins Herz gucken, sondern sie müssen urteilen. Aber schreiben Sie einfach mal auf, zack, Prozentsatz, passiert auch nichts Schlimmes. So vom Gefühl her. Erste Intuition nutzen, Prozentsatz aufgeschrieben, ja? Stift weiterreichen an Leute, die keinen Stift haben, damit die sich auch beteiligen können. Ja? Hat jeder einen Prozentsatz? Bitte jetzt den gelben Zettel wieder an eine andere Person geben. Es ist egal an wen, aber dass Sie wieder einen gelben Zettel haben... Sie brauchen halt wieder einen gelben Zettel oder soll fremdbestiftet sein? Jetzt geht das wieder so los hier. Ich hoffe, im anderen Raum ist das disziplinierter. Hier ist der Teufel los. Wir müssen weitermachen. Das ist Wissenschaft. Wissenschaft ist trocken. Also entweder Sie kennen sich hier zu gut hier im Raum oder zu schlecht. Bitte einfach stillschweigend den Eintrag zur Kenntnis nehmen, Entschuldigung. Wir müssen auswerten. Das war die Erhebung. Wir haben empirisch untersucht, wie hier Selbstbild und Fremdbild sind, so gelagert sind. Jetzt machen wir die wissenschaftliche Auswertung. Wir können das jetzt nur in diesem Raum machen. In einem anderen Raum müssen die es bitte auch machen. Die gucken sich das gegenseitig an. Also Sie sollen gleich sehen, wie viele Kärtchen hochgehen. Denn ich bitte Sie mal zuerst, nehmen Sie nochmal den orangenen Zettel. Der ist ja fremdbeschriftet, nicht wahr? Jeder hat einen fremdbeschrifteten orangenen Zettel. Lesen Sie mal bitte den Buchstaben, der da draufsteht. Nur wenn es ein X ist, dann bitte den Zettel hochhalten. Und ganz hochhalten. Also wir brauchen orangene X-Zettel. Gucken Sie sich jetzt um, wie viele es sind. Die X-Zettel weiter hochhalten, wie viel? X-Zettel, X, nur X-Zettel. X-Zettel gehen hoch, das sind 5. Sehr schön, jetzt gehen wir streng wissenschaftlich statistisch vor, wir runden das ab auf 0. Sie dürfen sich das aber merken, ich mache das ja transparent. Jetzt nehmen Sie mal den gelben Zettel zur Hand, der ist auch fremdbeschriftet. Zahl lesen, da steht eine Zahl drauf, eventuell mit Prozent dahinter. Wer hat da 0 oder 0% stehen? Dann bitte hochhalten, nur die Nuller oder 0%. Jetzt gucken Sie sich nochmal um, wie viele das sind. Oh, das ist jetzt schwierig, das ist eine große Zahl. 25 oder 20, 25, 30 vielleicht, ja? Also das ist, sind wie viel grob, wie viel Prozent von der Gesamtheit hier im Raum? 10% vielleicht oder so, geschätzt? 15, 20, ja, irgend sowas, ja? Jetzt haben die Amerikaner da schon einen Ausdruck dafür. Jetzt zählen Sie mal zusammen, was das bedeutet. Selbstbild, Fremdbild. Also wir hatten 0 orangene Zettel, hatte ich ein bisschen abgerundet, aber es war keiner orangener Zettel, war hochgegangen. Und 15-20% gelbe Zettel gingen hoch. Die Amerikaner sagen dann, was sagen die? Also die sagen zum Beispiel tolle Sachen, die sagen, we are all fucked. Das würde man hier niemals sagen, in Österreich, auch in Deutschland nicht. Ne? Warum ist das ein Problem? Sind Sie sich bewusst, wo das Problem liegt? Douglas MacGregor hat das Problem so formuliert. Ich reiße es mal an. Douglas MacGregor hat in seinem Buch damals, 1961, gesagt, den X-Menschen hat es nie gegeben, es gibt ihn nicht, es wird ihn nie geben. Denken Sie es mal kurz weiter. Es gibt den Xer nur in einem einzigen Ort im Universum. Willkommen in Ihren Köpfen. Ja? MacGregor sagt, der Xer lässt sich auch nicht wissenschaftlich nachweisen. Er ist nur in unserem Kopf. Er lässt sich nicht nachweisen. Keine Wissenschaft der Welt hat jemals den Xer nachgewiesen. Auch keine Spurenelemente von Xer. Es gibt vielleicht xiges Verhalten, aber ein Xer gibt es nicht. Ja? Und wie hat MacGregor das erklärt, dass es den jetzt doch gab auf den gelben Zetteln? Er sagt, naja, im Industriezeitalter, er hat ja das ja 1961 geschrieben, da klang das Industriezeitalter gerade sanft aus. Ja? Es tröpfelte so aus, ging so zu Ende. MacGregor sagt halt, naja, im Industriezeitalter haben wir uns den Menschen halt so vorgestellt als Xer. Und dann haben wir perfekte Ökosysteme für den Xer gebaut, die dann aber fatalerweise X-Verhalten erzeugen, weil Menschen eben keine sind. Man kann Management deswegen, also Management ist schon lange zu Ende, aber man kann das Gegenteil von Management nur erzeugen, wenn man ganz fest an was glaubt, an Y. Und dass es 100% Y ergibt, die sich aber alle intelligent X-ig verhalten können. Also intelligent dumm, so, ja, also ich tue so. Also wir alle sind dazu natürlich in der Lage, uns so zu geben, aber wir sind nicht. Keiner von uns ist, keiner ihrer Kollegen ist. Das hat mir auch übrigens noch keiner, ich mache dieses Experiment immer, es hat mir noch keiner irgendwie gesagt, also, ja, ich bringe den Herrn Müller morgen mit und wir gucken uns den mal an. Ja, der ist wirklich nicht zu finden. Ja. Aber im Industriezeitalter haben wir uns den Menschen so gedacht und dann haben wir Organisationen geschaffen, die mit diesem real nicht existierenden, also quasi utopischen X-Menschen umgehen können. Und das ist diese Art von Organisation. Wer kennt so ein Bild? Das ist so ein Organigramm, ja, das kennen Sie. Ja, also das sind die X-Gefängnisse, die Sie für Y-Menschen gebaut haben. Und das Tolle ist, das ist eine self-fulfilling prophecy, wie die Amerikaner wieder sagen, ja, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Diese Art von Organisation bringt das X-ige Verhalten hervor. Jetzt gilt es, die Geschichte kurz zu würdigen. Achso, nee, also nochmal kurz Werkzeuge, man soll ja immer praktisch werden zwischendurch. Also das Utopische, das Theoretische schließt das Praktische nicht aus. Also falls Sie sowas kennen aus Ihren Läden, wer von Ihnen arbeitet mit solchen Dingen oder hat sowas? Oder es gibt Personaler, die sind für sowas, ja, Sie kennen das? Also gibt es immer, kenne ich und so, ja. Das sind alles X-Werkzeuge, ich nenne das die Xer Toolbox. Die sind also perfekt für X-Menschen, die es aber nochmal gar nicht gibt. Aber diese Dinge erzeugen X. Verhalten zumindest. Darin sind die sehr gut. Also Mitarbeiter, könnt ihr mal zu Hause machen. Ja, Liebling, es ist Zeit für unser Beziehungsgespräch, unser Jahresgespräch. Du hast gut performt in einigen Indikatoren, in anderen müssen wir deine Zielvereinbarung noch ein bisschen scharf ziehen fürs nächste Jahr. Also das macht man jetzt nicht zu Hause, weil man da auf Augenhöhe miteinander unterwegs ist. In Unternehmen ist das ganz normal, dieses X-Zeug. Ich nenne das die Bullshit-Liste. Liebevoll, ja? Perfekt fürs Industriezeitalter, unter der Voraussetzung der Theorie X. Perfekt. Nur ist die Theorie X, die basiert auf einem Vorurteil über andere Menschen. Und woher kommt das? Jetzt ist so, wenn man dann in die Geschichte geht, dann ist das Ganze auch nicht mehr, es ist nicht so ironisch, wie es jetzt vielleicht heute uns erscheint, sondern diese Organisation, diese Pyramidenorganisation, diese Organigrammorganisation mit Silo-Denken und Abteilungsegoismen und die überzogene Individualisierung in der Arbeit, wo man sich auch isoliert fühlt von den anderen und es ist immer der andere schuld, Kultur der Schuldzuweisung und üble Nachrede und was man nicht alles hat. Diese Idee war mal genial. Management ist eine geniale Idee aus dem Industriezeitalter oder für das Industriezeitalter, um es präzise zu sagen. Management ist nicht viele Manager, Management ist ein Werkzeug. Management ist eine Sozialtechnologie, eine geniale Idee fürs Industriezeitalter und auch nur da. Das Problem ist halt eben, dass das Industriezeitalter durch ist. Aber Management, als es geboren wurde, 1911, also genau 50 Jahre vor Douglas MacGregor, da war das eine revolutionäre Idee. Und der Mensch, der diese Idee hatte, war Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor steht in seinem Buch auch drin von 1911. Er hat gesagt, das ist eine revolutionäre Idee, die dazu dienen soll, dass es sowohl Managern als auch Arbeitern besser geht, dass wir viel effizientere Organisationen schaffen und dass wir alle an diesem Reichtum teilhaben können, den wir da gemeinsam schaffen. Es war eine tolle Idee für jene Zeit. Und die große tayloristische Idee, die Idee hinter Management, also man könnte sagen, der utopische Kern, der dann Realität wurde, kurz nach dem Tod von Frederick Taylor 1915 wurde das dann auch Realität. Der Kerngedanke von Taylorismus und von Management ist, dass die rigorose, die konsequente, die quasi religiöse Abteilung des Denkens vom Handeln. Man kann es auch ein bisschen philosophisch schöner formulieren. Management ist die Idee, dass das Handeln vom Denken zu befreien, die Handelnden vom Denken zu befreien. Und Spezialisten fürs Denken, die nennen wir Manager. Das ist die Idee von Management. Das steckt drin, das ist der Kern von Management. Management ist eben einfach nicht nur irgendwas, was wir so machen und Unternehmensführung und so. Nein, nein. Management hat diesen philosophischen Kern. Ich lade Sie zumindest ein, sich darauf einzulassen. Sie können das dann immer wegschieben und sagen, das ist Utopie. Ja, aber das ist der gedankliche Kern. Das ist die geniale tayloristische Idee, die Massenproduktion des Industriezeitalters zu säubern. Vor allem die Ausführung, die Implementierung, die Umsetzung, das Handeln zu befreien von der Last des Denkens. Was machen dann die Manager, um die tayloristische, die gemanagte Organisation zu betreiben? Sie steuern sie. Die Denker steuern die Nichtdenker. Das ist erstmal eine geniale Idee und auch sehr effizienztreibend. Das hat sich durchgesetzt. Das ist heute das Standardmodell der Unternehmensführung. Aber natürlich hat das auch sehr schnell Kritiker gefunden. Nicht nur Gewerkschaften haben sich da ein bisschen gesträubt erst und es dann aber den Taylorismus und Management, die Management-Idee mitbetrieben, sondern natürlich auch Denker und Intellektuelle, beispielsweise Charlie Chaplin, haben sich dann auch darüber lustig gemacht, beziehungsweise das Böse kritisiert, diese Idee des Trennens, des Denkens von, oder der Denkenden von den Handelnden. Da gibt es dann ja Modern Times, wo Charlie Chaplin seine Figur in den Zahnrädern der Maschinenorganisation sitzt und total entfremdet ist. Das ist die inhumane Kehrseite von Taylorismus und von Management. Das war von Taylor keineswegs beabsichtigt, aber die Werkzeuge haben ein eigenes Leben angefangen. Dann gab es Utopisten. Ganz wenige Jahrzehnte nach Frederick Taylor gab es dann auch Denker, die eine Gegenideologie entworfen haben. Und die wichtigste Persönlichkeit, die man da nennen muss, ist interessanterweise dann auch mal eine Frau gewesen. Übrigens war sie vermutlich wahrscheinlich mit hundertprozentiger Sicherheit lesbisch, hat auch eine lange lesbische Beziehung geführt. Eine sehr selbstständige, sicherlich sehr durchsetzungsfähige Ehefrau, hat in den 20er, 30er Jahren sehr viel Erfolg gehabt und auch tolle Bücher geschrieben. Und sie war auch Unternehmensberaterin, ebenso wie Frederick Taylor. Und Mary Follett Parker hat gesagt, naja, Führung, das ist eben nicht die Menschen von oben herabzuführen, quasi zu steuern, sondern es müsste doch eigentlich sein, die Organisation als Platz zwischen den Menschen produktiv und unternehmerisch zu machen. Man könnte sagen, sie war die erste Systemdenkerin oder Systemikerin im Management. Mary Follett Parker ist sozusagen, man könnte sagen, die erste große Philosophin des Anti-Tayloristischen, des Anti-Management-Entwurfs, der Anti-Management-Utopie zu der Zeit. Jetzt geht es aber weiter, jetzt kommen wir in eine spätere Zeit. Management stirbt in den 70er Jahren. Ich weiß nicht, wem von Ihnen das bewusst geworden ist. Also nicht Manager sind tot, Manager leben und das ist auch gar kein Problem. Manager sind nicht das Problem, Management ist das Problem. Es wird zu einem Problem. Ungefähr 1970 wird Management zu einem Problem. Die Welt verändert sich. Deswegen sage ich immer, Management ist eine Zombie-Technologie aus dem Industriezeitalter. Jetzt, wenn Sie schon mal einen Zombie-Film gesehen haben, ja, nein, Zombie-Filme, Zombie-Serien. Der Zombie weiß ja nicht, dass er tot ist. Ja, also der rennt so durch die Gegend und der will halt beißen, lecken, schmatzen. Ja. Also Management, die Zombie-Technologie, sie weiß auch selber nicht, sie ist nicht selbstreflektiert in dem Sinne, dass sie weiß, dass sie tot ist. Also sie schafft sich auch nicht ab, sie legt sich nicht hin oder so. Ja. Sondern sie lebt weiter. Da gibt es aber die neue Utopie, die entsteht. Die neue Idee lebt weiter. Also Mary Follett Parker war eigentlich viel, viel zu früh für ihre Zeit. 40, 50 Jahre der Zeit voraus. Es gibt dann andere Komplexitätsdenker und einer meiner Lieblinge ist Russell Eckhoff. Russell Eckhoff redet zum Beispiel dann in den 60er und 70er Jahren davon, dass man Organisationen ja gar nicht wie so ein Auto einfach so verbessern kann. Also ich nehme es auseinander, putze die Teile, tausche auch mal ins Ausland, setze ich wieder zusammen und es funktioniert besser. Komplexe Systeme, sagt Russell Eckhoff, sind ja lebendig. Ich kann sie also schon gar nicht auseinandernehmen, dann sind sie schon tot und ich kriege es auch nicht wieder lebendig. Russell Eckhoff sagt, Ein kompliziertes System, das verbessert man durch die Arbeit an den Teilen. Und so denkt sich Taylor auch und denken sich wir Management-Denker, also wenn wir Management denken, wir glauben so, wir verbessern den einzelnen Arbeiter, wir entwickeln den so ein bisschen, das nennt sich Personalentwicklung und wir machen ein bisschen Planung und wir ersetzen einen, den finden wir doof, dann ersetzen wir den. Russell Eckhoff sagt, so verbessert man aber Leistung gar nicht, weil in komplexen, lebendigen Systemen wie Unternehmen, da müssen wir schon nicht an den Teilen arbeiten, an den Einzelteilen, den einzelnen Menschen, sondern an der Struktur der Interaktion zwischen den Teilen. Personalentwicklung ist eine verstaubte Idee aus dem Industriezeitalter. Die Arbeit an den Interaktionen, Sie können das auch Kommunikation oder sowas nennen, man könnte sagen, die Teamkomposition, an der kann man arbeiten, an der Interaktion, an den Interventionen zwischen denen, da kann und sollte man dann arbeiten. Ja? Und das müssen wir auch in komplexen Systemen, weil durch Austauschen einzelner Teile oder Verbessern einzelner Teile schaden wir sogar dem Gesamtsystem, sagt die Komplexitätswissenschaft. Dann gibt es andere Gurus, nochmal ein Amerikaner, der ist aber in Japan berühmt geworden und wird dort verehrt. Also es ist eine tatsächliche Berühmtheit in Japan, ist aber ein Amerikaner, Edward Deming. Auf Edward Deming geht so die Qualitätsmanagementbewegung der 70er, 80er Jahre zurück. Edward Deming hat mal gesagt, naja, in Organisationen, gerade wenn das so terroristisch und managementhaft gedacht ist, da gehen wir davon aus, dass 95% der Probleme an den Leuten hängen. Also wir glauben, in 95% der Problemfälle, die wir so haben in Organisationen, und Probleme haben wir alle in Organisationen, in Arbeit, in Unternehmen, in 95% der Fälle ist der Mensch schuld. Nun dreht Deming das um und sagt, das stimmt gar nicht. In 95% der Fälle liegt der Problem im System. Nur 5% der Probleme kommen vom Menschen. Anders ausgedrückt, der Mensch ist überhaupt nicht unser Problem in Arbeit, in Wertschöpfung, in Unternehmen heute, sondern wie wir aufgestellt sind, wie wir Struktur denken, welche Instrumente wir einsetzen. Das ist Utopie, ne? Ein anderer großer Denker, jetzt kommen wir mal wieder nach Österreich. Erkennen Sie den? Das ist Ihrer. Peter Drucker. Später auch Peter Drucker. Ja, Peter Drucker ist ja so ein bisschen der Überguru der in der Betriebswirtschaft, vielleicht auch so, man kann vielleicht auch sagen, der einzige große Intellektuelle der Betriebswirtschaft. Ich glaube, das ist fair, das zu sagen. Also unter den akademisch angehauchten Praktikern, an den großen, also das ist der große Denker eigentlich der Betriebswirtschaft. Peter Drucker hat halt gesagt, naja, 90% des Managements sind ja eigentlich nichts anderes als Praktiken, die Leute daran hindern, ihrer Arbeit nachzugehen. Großer Satz, ja. Das hat er so dann wieder etwas später gesagt, ja, in den 70er Jahren vielleicht. Peter Drucker meint damit wahrscheinlich, dass dieses Modell, das tayloristische Modell, überhaupt nicht mehr funktioniert. Es ist zu einem Hindernis geworden. Warum, das wird bei Peter Drucker nicht so ganz klar und er macht dann auch ganz schräge Vorschläge dazu, um das hier zu verbessern mit Management by Objectives, also Zielvereinbarung. Das ist eine Idee von Peter Drucker gewesen. Aber er hat halt auch gesagt, naja, in Wissensarbeit, da kann man halt nicht mehr steuern dran gehen. Da kann man jetzt die Pyramide nicht mehr von oben nach unten managen. Soweit die Erkenntnis. Während zu Frederick Taylors Zeiten im Industriezeitalter das hier noch okay ist, weil da gibt es industrielle Massenproduktion, ich kann 1 Million Mal oder 10 Millionen Mal das gleiche Auto, den gleichen Kühlschrank, den gleichen Herd verkaufen an einen Markt, der will das Standardprodukt. Haben wir es im Wissenszeitalter, haben wir es stattdessen zu tun mit wieder stark individualisierter Nachfrage, fast wie im Manufakturzeitalter, vor dem Industriezeitalter. Also wir haben stark individualisierte Nachfrage und wir wollen Service und wir wollen ganz individuelles. Also wir wollen nicht dieses Massenprodukt, sondern ich will das Auto in meiner Farbe und der Ausstattung, die ich mir aussuche. Ja? Und für diese neue Zeit ist das Modell Management mit dieser Trennung oben denken, unten handeln, einfach nicht leistungsfähig genug. Es schaltet ja die Y-Menschen, die Masse der Y-Menschen quasi aus und macht sie zu Amöben oder Robotern oder quasi Maschinen. Ja? Oder zu Zahnrädern. Damit kommen wir im Wissenszeitalter nicht mehr weiter. Jetzt gab es aber die Utopie, was die Alternative ist, schon natürlich viel früher. Mary Parker Follett, Edward Deming, Russell Eckhoff. Und das hier ist noch ein ganz großer. Das hier ist noch ein ganz großer. Jetzt mal ein Deutscher. Kurt Lewin. Kurt Lewin ist so ein bisschen was wie euer Sigmund Freud. Ja? Also für uns ist das ist eigentlich Sigmund Freud, nur kennt den keine Sau in Deutschland. Also wir haben da gibt es kein Museum und so. Und der musste dann auch auswandern, leider im Zweiten Weltkrieg. Der hat dann sozusagen die Hälfte seines Werks in den USA produziert, die andere Hälfte in Deutschland. Hat in Berlin gelehrt und er ist, könnte man sagen, der Erfinder der Sozialpsychologie, der Psychologie zwischen den Menschen. Kurt Lewin hat gesagt, naja, also Führung, das entsteht in den Zwischenräumen zwischen Menschen. Es entsteht ein Feld zwischen einzelnen Menschen und daran kann man arbeiten. Da gibt es auch ganz viele Kontextfaktoren, so wie Douglas McGregor ja auch sagt. Das x-ige Verhalten lässt sich ganz leicht erzeugen, indem ich den Kontext so einrichte, dass er zu x-Menschen passt. Ich kann x-iges Verhalten erzwingen. Und so hat Kurt Lewin halt schon in den 40er, 50er Jahren die Idee entwickelt, naja, es gibt nicht nur die Psychologie des Einzelnen, egal ob gesund oder krank, es gibt auch noch die Psychologie der sozialen Systeme. Es gibt die Psychologie des Wandels. Kurt Lewin sagt zum Beispiel dann, naja, Wandel, der erzeugt Widerstand, aber der Widerstand ist nicht in ihm und nicht in mir, er ist in dem Feld zwischen uns, weil das neigt dazu, träge und stabil zu bleiben. Nicht er ist das Problem in der Veränderung, im Change, nicht ich bin das Problem, das Feld, das zwischen uns ist, ist auch in sich träge und stabil. Wenn ich 1000 Leute habe, sind nicht die Mitarbeiter widerständig, sondern das Feld, das wir erzeugen, der Kontext, den wir erzeugen. Kurt Lewin macht damit ein ganz neues Feld tatsächlich der Organisationswissenschaften aus. Er erklärt eigentlich Organisationen als soziale Systeme, als informelle Strukturen. Jetzt kennen wir das alles aus Facebook und Xing und LinkedIn und Twitter und so. Und man hat so Connections und dann sind die Akteure da vernetzt und so. Und das ist, dann gibt es die stärker Vernetzten, die sind zentral drin. Ja, die sind weiter innen und die wenig Vernetzten sind weiter aus. Informelle Strukturen, wir wissen alles darüber. In Organisationen gehen wir damit so um, als gäbe es das gar nicht. Wir ignorieren soziale Systeme. Wir achten gar nicht drauf. Wir sind sozusagen respektlos. Sind informelle Strukturen gut oder schlecht? Wer weiß das? Gut, wird hier gesagt. Naja, aber informelle Strukturen können ja auch Mobbing und Klickenbildung und mafiöse Strukturen, die sind auch informell. Also es gibt ganz schlimme Sachen. Und Fraktionen und Fäden und Flurfunk, ist das gut? Informelle Strukturen sind nicht gut und nicht schlecht. Informelle Strukturen sind. Sie sind. Jede Organisation hat diese Struktur. Jede Organisation hat den Flurfunk, hat den kurzen Dienstweg, so sagt man in Deutschland. Hier heißt es wahrscheinlich anders. Wie heißt das hier? Gibt es auch in Österreich den kurzen Dienstweg? Ja, also oder auch die Politik, die gemacht wird, ist im Wesentlichen ein informelles Phänomen. Aber auch das Ellenbogending ist was Informelles, nicht wahr? Wen mag ich, wen schätze ich, wen hasse ich, mit wem war ich zusammen in der Schule, mit wem teile ich den gleichen Freundeskreis? Informelle Strukturen, sehr machtvoll. Immer präsent in Organisationen. Informelle Struktur ist immer da. Da gibt es jetzt Organisationen, die sagen, diese informelle Struktur, die müssen wir positiv befeuern. Was ist das Unternehmen, das am genialsten mit informeller Struktur umgeht? Was meinen Sie? Wo die Freaks, die eigentlich nur Software programmieren und vom Computer rumhängen, auch miteinander kickern können, den Hund mitbringen können, tolle Büros, Restaurants, da begegnet man sich sogar, auch wenn man noch so sehr andere Menschen gar nicht damit umgehen und so. Das sind die Googles dieser Welt. Ja, also Google ist ein schönes Beispiel dafür, wie man informelle Struktur offiziell machen kann. Auf die Vorderbühne. Legalisieren quasi. Ist nichts Schlimmes. Kann immer alles, kann gut und schlecht. Im Chaos zum Beispiel Leistungsfähigkeit sichern, Solidarität, alles informelle Strukturen. Wer von Ihnen erkennt diesen Deutschen? Das ist jetzt noch einer von uns. Jetzt gibt es die Systemtheorie. Da gibt es verschiedene Schulen, aber wir Deutschen, wir haben da einen Helden und das ist Niklas Luhmann von der Universität Bielefeld. Wir sagen immer, in Deutschland sagen wir immer, das ist die Stadt, die es nicht gibt. Ja, also niemand hat jede Bielefeld gesehen, sagen wir immer. Aber okay, gut. Also da ist auch von da ist niemand und so. Der Niklas Luhmann, der war schon irgendwie da. Er ist quasi der einzig nachweisbare Teil von Bielefeld, den es hier gegeben hat, könnte man so sagen. Haben Sie auch so eine Stadt in Österreich, die es nicht gibt? Das ist eine großartige Idee, finde ich so. Ist auch eine Utopie. Ja? Also Niklas Luhmann hat an seinem Lehrstuhl für Soziologie die Idee der Wissenschaft von allem, die Systemtheorie. Und in der Systemtheorie sagt er, Definitionen sind langweilig, Unterscheidungen, die den Unterschied machen, die sind wichtig. Und Niklas Luhmann und die Systemtheoretiker, wir sagen halt, also ich zähle mich jetzt auch da mal dazu, wir sagen halt, Organisationen haben gar nicht oben und unten. Die Behauptung von Frederick Taylor, es müsste oben das unten das Denken sein, unten der nicht denkende Arbeiter, das muss man trennen und dann kommt irgendwie Leistung zustande, ist eigentlich nur eine Utopie, eine Vorstellung, eine fiktive Vorstellung, also was wie Science Fiction über Organisationen. Organisationen nach Luhmann haben weder Kopf noch Arsch. Also die Manager dann wieder schon, aber die Organisation nicht, weil Organisationen kennen nur innen und außen. Systemtheoretisch betrachtet ist eine Organisation gar keine Pyramide und das Organigramm ist ein lächerlicher Witz. eine Übertrivialisierung dessen, was wirklich losgeht. Organisationen leisten von innen nach außen. Was ist dann außen? Was muss außen sein, wenn man von nach außen leistet? Kunden, Markt, Eigentümer, Gesetzgeber, Gesellschaft. Für die leistet eine Organisation. Ja? Organisationen leisten immer von innen nach außen. Das ist in der Pyramidenstruktur nicht abbildbar, die wir von Frederick Taylor geerbt haben. Und in informeller Struktur spielt Leistung auch übrigens keine Rolle jetzt erstmal direkt. Da geht es um, mag ich nicht. Kann ich mit dem nicht. Hier passiert die Arbeit. Das ist eine Struktur, wir nennen die Wertschöpfungsstruktur. Und die kennt nicht oben oder unten, die kennt nur Zentrum und Peripherie. Und die Peripherie hat eine tolle Sache, die das Zentrum nicht hat. Gucken Sie sich an. Ich nenne das Pfirsichmodell. Was hat das Fruchtfleisch im Pfirsich hier? Was hat die Peripherie, was das Zentrum nicht hat? Marktkontakt. Gucken Sie mal, das Zentrum hat keinen Marktkontakt. Das Zentrum ist durch die Peripherie vom Markt isoliert. Und das macht was ganz Schlimmes heutzutage mit dem Zentrum. Können Sie das sehen? Wenn jetzt Märkte wettbewerblicher und dynamischer, überraschender werden, lebendiger werden und dichter, also ich bin ganz dicht immer an meinen Wettbewerber in Indien und in den USA und in Brasilien. Je dichter und dynamischer und überraschender und komplexer Märkte werden, desto mehr hat die Peripherie, denn nur die hat ja Marktkontakt. Hier sehen Sie es nochmal. Die Peripherie hat Marktkontakt. Peripherie lernt am Markt. Und das Zentrum? Nicht. Deswegen, systemtheoretisch präzise formuliert, verdummt das Zentrum relativ zur Peripherie. Das Zentrum wird dumm. Sogar blöd. Es verblödet. Das ist nicht schlimm. Die Blödheit des Zentrums ist kein Problem. Erst wenn das verblödete Zentrum versucht zu steuern. Ja? Also quasi sich über die real existierende, nicht utopische Intelligenz der Peripherie zu erheben und sozusagen x-mäßig drüber zu steuern. Dann verblödet die gesamte Organisation, weil die Peripherie nicht mehr lernen darf. Oder das geheime Wissen, das sich da bildet am Markt, muss sich auf die Hinterbühne verziehen, sozusagen. Es wird zum Geheimnis. Und es wird peinlich, was zu wissen. Und man darf es nicht laut sagen, dass das Blödsinn ist, was aus der Zentrale kommt. In Deutschland gibt es einen großen Konzern, Automobilhersteller, Daimler. Da hat man über Jahrzehnte über die Zentrale, hatte man ein ganz fieses Wort für die Zentrale, hat man immer gesagt, die Zentrale, das ist, wer von Ihnen weiß das? Die Zentrale ist Bullshit Castle. Das ist die Scheißburg, das Scheißschloss. Ja. Also Bullshit Castle, da kommt Mist raus. Aus der Konzernzentrale kommt immer Mist, weil das Zentrum, und das ist sehr schön jetzt erklärbar, ne? Weil das Zentrum ja blöde ist im Vergleich zur Peripherie, muss natürlich die Konzernzentrale relativ blöde sein. Und das ist gar nicht bös gemeint. Das ist ein systemtheoretischer Fakt. Das Zentrum kann nicht die Intelligenz erarbeiten, die das Zentrum sich ständig erarbeitet. Durch diese Reibung am Markt, durch die Interaktion am Markt. Kommt der Kunde mit einem Problem, dann lernt das die Peripherie was. Und das Zentrum könnte es lernen, wenn die Peripherie an der Macht ist. Wenn die Hierarchie nicht hochgeht zum Zentrum, sondern runtergeht zum Zentrum. Also wenn das Zentrum dann was von der Peripherie lernen will. Wenn das Zentrum tayloristisch gegensteuert, dann sieht man ganz alt aus. Dann muss die ganze Organisation verblöden. Das hat nichts mit den Menschen zu tun, die Menschen sind nicht das Problem. Einer meiner persönlichen Mentoren, Robin Fraser vom Beyond Budgeting Roundtable, wir haben das irgendwann mal angefangen zu untersuchen. Warum haben denn jetzt die meisten Unternehmen sowas wie eine Budgetplanung, eine Jahresplanung, eine Nachfolgeplanung, eine Produktionsplanung? Also wir haben uns damals für das Phänomen der Budgetierung interessiert. Robin Fraser, einer meiner Kollegen. Ich war auch ein Direktor dieses Forschungsnetzwerkes. Und wir haben uns halt am Anfang gefragt, was gibt es jetzt Alternativen zur Budgetierung? Wer von Ihnen kennt Budgetierung, weiß, was das ist? Also jetzt nicht hier zu Hause, sondern im Unternehmen, im Arbeitskontext. Wer von Ihnen weiß, was das so ist? Budgetplanung? Ja, okay, Sie kennen das. Ne? Und dann noch Umlageverfahren gibt es da noch hinten dran und alles Mögliche. Und dann hat man Plan-Ist-Analysen. Das ist natürlich alles, je komplexer und dynamischer die Welt wird, wird Planung unwirksam. Ne? Ist eigentlich klar. Je dynamischer die Welt wird, desto mehr gibt es Überraschungen. Und je mehr Überraschungen ich habe, desto weniger kann Planung ein wirksames Instrument zur Beherrschung der Zukunft sein. Jetzt aber in traditionellen Unternehmen vertraue ich ja nicht so richtig auf die Y-Mitarbeiter. Ich denke sie mir als Xer, dann kann ich denen also nicht vertrauen. Ich habe also nicht die Menschen anpassungsfähig gemacht, sondern ich versuche planerisch, verwaltend, planwirtschaftlich zu steuern. Das ist das Dilemma der tayloristischen Organisationen heute. Und zusammen mit Robin Fraser haben wir halt daran gearbeitet, wir haben geschaut, welche Unternehmen sind das denn, die gar keine Planung haben, die gar nicht an Planung glauben, die gar keine Organigramme haben, keine Zentralbereiche, die irgendwas steuern, keine Zielvorgaben, keine Bonussysteme, keine Anreize. Anreizsysteme braucht man ja nur für welche Art von Mensch, X oder Y? Chaoten wurde gesagt, das gilt nicht. X oder Y? Xer, den Xer muss ich incentivieren, wie den Esel mit der Karotte. Wir diskutieren dann nachher auch noch. Ne? Wir wollen noch diskutieren. Nur den Xer muss ich incentivieren, den Yer nicht. Das ist der einzige, den es gibt. Also Robin Fraser und meine anderen Kollegen, wir haben dann immer gesagt, es gibt für die Organisationen heute, auch für Ihre Organisation, für den Kontext, in dem Sie arbeiten, nur einen Ausweg aus dem Verdummungsdilemma. Und das ist radikale Dezentralisierung von Entscheidungen. Es gibt keinen anderen Weg. Der Weg in eine posttayloristische Postmanagement-Zukunft geht nicht über Verbesserung des alten Modells. Er geht darüber, die Pyramide möglichst zu vergessen. Die ist höchstens für Gesetzmäßigkeit und Compliance noch notwendig. Die Pyramide vergessen und Entscheidungen radikal in die Peripherie zu dezentralisieren. Das ist der einzige Weg, mit heutiger Dynamik wirksam umzugehen und Erfolg zu haben. Es gibt keinen anderen Weg. Wir brauchen radikale Dezentralisierung. Aber da muss man die Organisation anders denken. Und jetzt können Sie sich mal überlegen, was ist denn jetzt eigentlich utopisch? Ist das hier utopisch oder ist das utopisch? Denken Sie nochmal an einen real existierenden Menschen. Also das hier ist, hier gibt es ein Menschenbild dazu. Es gibt einen Typ von ein Menschenbild laut McGregor, das hier dazu passt. Ne? Das passt zum Xer. Um das hier zu bauen, muss ich schon an den Yer glauben, sonst kann ich den Yer nicht mal sehen. Ich beobachte immer Xer, also ich kenne viele meiner Kunden in solchen Quatschunternehmen hier auf dieser Seite oder leidenden Unternehmen, sagen wir mal. Die sagen ja, unsere Mitarbeiter können gar nicht. Ne? Das Problem ist, ich beobachte X-Verhalten, das ich selber erzeugt habe. Also ich muss schon an den Menschen glauben, den Y-Menschen glauben, und dass 100% meiner Leute Y sind, damit das rechte System überhaupt entstehen kann. Und jetzt kommt der Gag. Ich gehe mal nicht so stark darauf ein. Kleine Unternehmen können das. Da gibt es einen weiteren Österreicher, den Herrn Glaser, der sagt, Startups machen das ganz natürlich. Da sind wir zu fünft oder zu zehnt. Wenn wir ein Problem haben, gehen wir miteinander in die Kneipe, saufen so lange, bis wir das Problem gelöst haben oder glauben, es gelöst zu haben und uns nicht mehr daran erinnern können. Ich weiß nicht. Also, vielleicht ist das aber auch nur in Berlin so und in Österreich nicht. Ja? Das nennt Glaser die Pionierphase. Ne? Es gibt ganz viele Unternehmen, die so funktionieren. Radikal dezentralisiert. Radikal unternehmerisch. Gar nicht differenziert in Hierarchie und funktionale Teilung. Ja, Herr Glaser sagt dann, naja, das kleine Startup-Unternehmen, die Pionierorganisation, sie wächst aber ja leider und weil sie erfolgreich ist, ist das auch ganz schön, aber sie zerlegt sich halt in Zentrum und Peripherie und fängt dann natürlicherweise an, welche Praktiken zu kopieren vom Wettbewerb, vom Kunden, vom größten Unternehmen aller Zeiten. Und dann wird man ganz schnell wie alle anderen, Glaser nennt das Differenzierung, ne? Damit ist gemeint hierarchisch differenziert zwischen Denkenden und Handelnden. Und funktional in Bereiche und Segmente differenziert. Und jetzt, interessant bei Herrn Glaser ist das, er hält das recht für utopisch. Das ist, dass man große Unternehmen wieder klein machen kann. So wie so ein Netzwerk von Startups. Hochgradig unternehmerisch, hochgradig netzwerkartig. Ich halte das nicht für utopisch, sondern solche Unternehmen gibt es. Es gibt Unternehmen, die sind von Pyramide zu Pfirsich gegangen. Die haben sich entbürokratisiert, entpyramidisiert. Die haben den Pfirsich in sich freigelegt oder freigeklopft. Und das hier ist ein schönes Beispiel. Das hier ist Götz Werner, einer der Gründer und der Haupteigentümer von DM Drogeriemarkt. Ein Unternehmen, das Sie vielleicht sogar kennen. Bis Anfang der 90er Jahre Pyramide. Dann transformiert in Pfirsich. Radikal dezentralisiert. Die haben das Projekt damals so genannt, Filialen an die Macht. Wenn Sie heute zu DM gehen, in eine Filiale, dann werden dort die Preise gesetzt, dann wird dort bestimmt, was dort verkauft wird, wie die Filiale eingerichtet ist, ob die Filiale geleast oder gemietet oder sonst was ist. Das wird alles in der Peripherie entschieden. Dezentral, in der Filiale, wie man die Arbeit organisiert, wie oft man sich beliefern lässt. Das ist bei einer Drogerie wichtig, irgendwie, wie oft man sich da beliefern lässt mit neuen Produkten. Alles dezentral. Geht das? Erfolgreichster Wettbewerber am Markt. Ne? Die nicht so posttayloristische Konkurrenz hat sich ja neulich ausgeschleckert. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben. Also man könnte sagen, DM ist der radikalste, eines der radikalsten Handelsunternehmen der Welt. Das kann man sicherlich so sagen. Funktioniert es? Ja. Erscheint es für die Wettbewerber utopisch? Ja. Hier ist ein anderer, sozusagen, Verrückter. Ja. Fluggesellschaft, gegründet 1971. Die erfolgreichste Fluggesellschaft der Welt. Aber leider nicht in Europa. Wer von Ihnen weiß, wie die heißt? Oder wie der charmante Mann hier mit den Koteletten? Sie sehen 70er Jahre. Wie heißt der? Herb Kelleher, Southwest Airlines. Hat wunderbare Sätze gesagt wie: The business of business is people. Today, tomorrow and forever. Das Business of Business ist nicht Business, sondern das Business of Business ist bei Menschen. In der Organisation, außerhalb der Organisation, also im Zentrum, in der Peripherie, im Markt. Es geht nur um Menschen. Ganz ähnliche Dinge hört und sieht man auch bei Götz Werner natürlich und in seinem Unternehmen, DM Drogeriemarkt. Southwest Airlines ist zum Beispiel, um Ihnen einen kleinen Geschmack zu geben, bei Southwest Airlines sagt man, wir haben keine Jahrespläne und wir haben keinen strategischen Plan, wir haben keine Strategie. Wenn wir eine hätten, dann würde die heißen, wir tun Dinge. Das ist die Strategie. Jetzt können Sie mal überlegen, was da für ein Menschenbild dahinter steckt. Ja? Das ist Herb Kelleher. Hier endlich mal wieder eine Frau. Ja, das liegt aber auch an unserer gemeinsamen Historie, dass so wenig Frauen eine Rolle spielen in der Geschichte von Unternehmensführung, von Führung, von Organisationen. Hier Bill und Viv Gore, beide Gründer eines tollen Unternehmens, W.L. Gore, 10.000 Mitarbeiter heute, global aufgestellt. Das sind die Erfinder von Gore-Tex, der Textil, der Sporttextile, die Sie sicherlich alle kennen, Gore-Tex. Aber wer von Ihnen Zahnseide benutzt, benutzt Gleitflosszahnseide, auch eine Entwicklung von W.L. Gore. Wer von Ihnen Gitarre spielt, benutzt vielleicht wahrscheinlich Elixier-Gitarrenseiten oder mit Elixier-Technologie. Das ist also sozusagen, die machen in Plastik, in Kunststoff. Dabei sehr innovativ, sehr erfolgreich, weltweit sicherlich eines der angesehensten Unternehmen. Gibt es seit 1968 etwa. Und Bill Gore hat damals gesagt, der kam von DuPont, also einem klassischen Chemiekonzern. Bill Gore hat bei der Gründung gesagt, unser Unternehmen, das soll so immer so gebaut sein, als wäre es in der absoluten Krise. Weil bei DuPont, da hat der Laden nur funktioniert, wenn er in der Krise war. Ja, Sie erinnern sich, informelle Strukturen, Wertschöpfungsstruktur, dieses Zentrum und Peripherie, das kann nur wirken, wenn die Pyramide mal ausgeschaltet ist. Dazu muss eine Krise herrschen. Und sozusagen W.L. Gore ist ständig in dieser Krise. Es hält sich in dieser Spannung, in dieser unternehmerischen Grundspannung. Übrigens war Bill Gore auch ein Verehrer von Douglas MacGregor und der Theorie Y. Auch klar. Und hier noch eine andere Nummer, um ein bisschen auch Perspektive noch zu schaffen. Hier mal ein Banker, Jan Wallander, hat Europas erfolgreichste Bank geschaffen. Seit 40 Jahren ist diese Bank, von der er damals CEO war, die erfolgreichste Bank. Wissen Sie, welches Europas erfolgreichste Bank ist? Das ist jetzt interessant, das weiß keine Sau. Also kaum jemand. Weiß das von Ihnen jemand? Europas erfolgreichste Bank seit 40 Jahren ist Svenska Handelsbanken. 10.000 Mitarbeiter. Jedes Jahr Europas erfolgreichste Bank, Sie können das rauf und runter recherchieren, in allem. Kapitalrendite, Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit in den Märkten, Filialrentabilität. Die sagen zum Beispiel, wir haben keine Geschäftsbereiche, keine Jahresplanung, kein Organigramm, keinen Marketingbereich, keinen Risikomanagementbereich, keine Bonus- und Anreizsysteme, kein Wachstumsziel, kein Budget, hatte ich glaube ich schon gesagt. Also alles das, was man glaubt, was ordentliches Management ist, hat diese Bank 1971, 72 hinter sich gelassen. So viel zum Thema Utopie. Und hier noch, ich habe 12 Jahre lang in Brasilien gelebt. Ricardo Semler ist international berühmt geworden in den 80er Jahren. Der hat auch ein Unternehmen transformiert, Semco. Da gibt es ein schönes Buch darüber, das Semco-System. Ein Technologie- und Serviceunternehmen, die haben das gleiche in Brasilien gemacht. Ach so, und hier, den kennen Sie vielleicht auch noch. In den 70er Jahren starb ja Management. Und eines der Indizien, der aufregenden Indizien in dieser Zeit fürs Ende des Management war, dass es einen neuen Automobilhersteller auf der Weltbühne gab. Die haben alles anders gemacht. Wir nannten das die dritte Revolution in der Automobilindustrie. Die zweite war Henry Ford, die dritte war Toyota. Kein Lager, keine Produktionsabteilung, keine Supervision in den Fabrikhallen. Die Teams verbessern ihre Arbeit ständig und produzieren Autos dabei. Beste Kosten und beste Qualität. Die Autos sahen scheiße aus in den 70ern, ja. Aber beste Qualität, also die fuhren schon richtig gut, waren haltbar und beste Kosten. Das weltweit erfolgreichste Unternehmen in seiner Branche seit Jahrzehnten. auch durch radikale Dezentralisierung zu seinen Teams. Und über Google haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Und hier noch ein anderes Unternehmen, Zappos aus den USA. Ein bisschen jünger, ein bisschen mehr, ein bisschen hipper aus der Internetszene. Also es gibt reichlich Unternehmen, die von der Pyramide zum Pfirsich übergegangen sind. Die Taylor quasi, die tayloristische Teilung überwunden haben, die sich radikal dezentralisiert haben, die sich radikal zu Theorie Y bekennen und zu alle Macht den Teams. Man könnte das auch so zusammenfassen. Was für die meisten Unternehmen heute der Standard ist, nämlich Management, tayloristische Teilung, Pyramide, ist noch lange nicht für alle die Realität. Wenn Sie jemandem versuchen, jemandem von Toyota oder Handelsbanken oder Gore oder Google oder Southwest Airlines versuchen zu erklären, wie das Pyramidenmodell funktioniert, dann sagen die Ihnen, das kann ja gar nicht funktionieren. Und genau so ist es. Wir kennen das Pyramidenmodell, ja, da gehören auch ganz viele Praktiken und so Dinge, Performance Management nennen wir das, und Managementsysteme. Funktionieren sie? Nur wenn Sie ganz, ganz fest an Theorie X glauben. Ansonsten funktionieren die gar nicht. Sie erzeugen die Probleme, die wir dann hinterher mit den gleichen Mitteln wieder verbessern wollen. Einstein hat das mal Wahnsinn genannt. Ja? Wenn man die Probleme, die man versucht mit den Mitteln zu lösen, die die Probleme überhaupt erst erzeugt haben. Was wir brauchen, sind aber nicht nur neue Werkzeuge, Führungs- und Organisationswerkzeuge, sondern eben auch das richtige Management, das richtige Organisationsbild, das richtige Menschenbild. Und auf eine kleine Formel gebracht, Führung ist eben heute nicht mehr Arbeit am Menschen. Das mag zu Frederick Taylors Zeiten okay gewesen sein. Vielleicht nicht ganz humanistisch, aber es war okay. Es war in vordemokratischen Zeiten akzeptabel. Heute müssen wir Führung aber definieren als was ganz anderes, als die Arbeit an den Zwischenräumen, an dem Spannungsfeld, das wir in Organisationen aufspannen. Also Führung ist heute Arbeit am System und nicht Entwicklung von Menschen. Herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.